2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Dienstag, der 30. Mai 2023. Mein Name ist Michael und ihr hört mich heute gute zwei Tage nach dem letzten Spiel der Saison am Sonntag gegen den Karlsruher SC. Was war das für ein verlängertes Wochenende, bitteschön? Erst die Südkurvenparty am Freitag, dann das Weinfest gegen Faschismus am Samstag, dann das Spiel am Sonntag gegen den KSC mit anschließender Saisonabschlussparty am und im Knust und am Montag der Lauf gegen rechts und nachmittags dann das Pokalendspiel der ersten Frauen, gekrönt mit dem Pokalsieg mit einem 6:1 über Tornisch. Dazu nochmal herzlichen Glückwunsch. Aber wir werden heute werde ich heute wieder mit Jörn über das 1:1 unserer Profimannschaft sprechen. Die Torreihenfolge des 1:1, das 1:0 durch Fabian Schleusener in der 45. plus 2 und das 1:1 durch Liat Pagarada in der 58. Minute. Moin Jörn.
Moin Michael. Hi.
Vielleicht mal vorab, um uns mal so ein bisschen warm zu sprechen. Du hattest im VDS die Frage nach dem St. Pauli-Spieler mit den aktuell meisten Spielen für St. Pauli gestellt. Ich habe natürlich auch nochmal nachgeguckt, aber vielleicht magst du das einmal auflösen. Wir hatten ja darüber gesprochen, als wir Daniel Gordon als Thema hatten im VDS.
Genau, und es wurden tatsächlich alle drei verabschiedet. Das war nämlich zuletzt Luca Zander mit irgendwie so um und bei 120,
genau.
Je nachdem, ob man die Pokalspiele dazu rechnet. Kurz dahinter Christopher Avevor und da dann tatsächlich schon Liat Pagarada.
Und Liat Pagarada war nur 3 Jahre da.
Ja. Und man sieht vielleicht auch den Umbruch des FC St. Pauli daran, dass die Spieler, die jetzt folgen, mit den meisten Zweitliga-Einsätzen für St. Pauli tatsächlich schon Lukas Daschner, Marcel Hartl und Vassie sind, der Torwart.
Ja, genau. Von den Spielen her ja, aber der dann am längsten da sein wird, ist Afes Aremu tatsächlich.
Ja.
Habe ich von zufälligerweise gelesen. Jörn, wie war dein Sonntag?
Ach, mein Sonntag war eigentlich grundsätzlich ganz schön. Ich habe in Farmsen Gartenmöbel geholt, frühmorgens und bin dann nach Hause gefahren und dann sind die ganzen Leute eingetropfelt und dann sind wir zum Stadion gelaufen. Da muss ich aber ehrlicherweise sagen, hatte ich zum ersten Mal so ein bisschen den Eindruck, dass irgendwie die Polizei an dem Tag ein bisschen, wie soll man sagen, motiviert war. Der Eindruck hat sich dann vom Gästeblock auch meiner Meinung nach verstärkt. Ich habe auch Berichte gehört, dass sie tatsächlich auch über den Südkurvenvorplatz getigert sind. Also als wir da ganz locker mit ein bisschen Abstand zugegen gerade, ich meine, Gefahr, dass da was passiert, ist ja relativ gering aus meiner Sicht, vorbeispaziert sind, haben wir Bekannte getroffen, die haben wir dann umarmt und haben locker geredet und dann kamen von hinten direkt so 2 Astronautenmännchen, um zu gucken, ob wir uns irgendwie zum Prügeln verabreden oder so. Aber als sie dann gesehen haben, dass es entspannt ist, haben sie sich auch wieder zurückgezogen. Und vorm Gästeblock ging das irgendwie weiter, so mit einer großen Hundestaffel, einer BFE-Einheit, die Richtung Gästeblock marschiert ist, relativ motiviert. Ich weiß nicht, was los war. Ich fand es ein bisschen unangemessen aufgrund des letzten Spieltages, um es mal so zu sagen.
Ja, ich fand es diese Saison eh irgendwie schräg in vielen Situationen.
Also war jetzt noch nichts, was ich noch nie erlebt hätte, aber ich fand es, wie gesagt, gerade vor allem, weil die eine Hundeführerin mit Fans neben uns irgendwie das Gespräch gesucht hat und denen dann auch ganz stolz erzählt hat, wie motiviert doch die Hunde jetzt seien und so. Und da habe ich mir auch gedacht, okay. Will ich eigentlich nicht erleben. Ansonsten war es vor dem Gästeblock entspannt. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe zumindest einen Eindruck bekommen, warum sich beispielsweise die HSV-Fans beschwert haben über dieses Schleusensystem. Ich glaube, das kann vor allem bei Dunkelspielen zum Abend hin relativ unangenehm wirken. Aber es ist halt aufgrund der Struktur da hinten echt schwierig, anders zu lösen, muss ich auch ehrlicherweise sagen.
Ja, weil der Platz einfach fehlt, ne?
Ja, genau. Also wir standen so halt zwischen Wellenbrechern, wurden immer so Block für Block durchgelassen, aber es wurde nicht so klar kommuniziert und so, aber naja, alles halb so wild am Ende. Also es ist entspannter letzter Spieltag, nur dass ich saß oben im N5, war es halt auch mit Getränken schwierig, was auch ein bisschen blöd ist bei so Sonnenschein. Und unter dem Dach ist es unfassbar warm.
Das voll gute Wetter genau ins Gesicht bekommen.
Ja, und ich war, wie gesagt, ganz oben und ich habe dann mein Getränkeversuch nach 20 Minuten Anstehen irgendwie abgebrochen, weil ich mir dachte,
Doch
lieber sehen.
Das scheint ja echt eine Sache zu sein, weil man die ja immer wieder hört und die ist dann vielleicht im Winter oder so nicht ganz so wichtig, aber bei solchen Spielen sollte schon sichergestellt sein, dass da jeder auch irgendwie was zu trinken bekommt.
Natürlich
in angemessenen Zeit. Ne?
Ich habe mir halt überlegt, in der Lücke zwischen Gästeblock und Haupttribüne zum Beispiel, da ist ja noch ein relativ großer Vorplatz ob man da vielleicht dann notfalls nochmal irgendwie einen Wagen hinstellt oder so. Beispielsweise. Naja.
Aber das war jetzt nicht so warm, dass du dich obenrum entkleiden musstest, hoffentlich.
Es war ja klar, dass das Thema kommt, ja.
Es ist halt sehr offensichtlich, wenn man halt eine weiße Oberkörperfront sieht von weiterhin.
Ja, nee, ich war ja oben im N5, also um mich herum war auch alles zivilisiert und angezogen. Ist natürlich, ich glaube, es wird, ehrlicherweise wird es wahrscheinlich in Karlsruhe und in anderen Fanszenen nicht so kontrovers diskutiert, beziehungsweise überhaupt diskutiert, sage ich mal, wie beim FC St. Pauli, auch zu Recht diskutiert. Und ich meine, der eine Vorsänger von uns, der hatte ja ein ganz tolles dunkelblaues Unterhemd an, wo einfach nur weiß Ultras drauf stand. Da habe ich mir überlegt, vielleicht wäre das ja ein Vorschlag oder ein Lösungsvorschlag zur Güte, dass man da mal so eine Sammelbestellung macht.
So ein Kompromiss, ne? Ist dann doch noch luftig genug, aber man hat irgendwie ein bisschen was an, ne?
In meinem Fanclub, wenn man den so nennen will, sind auch viele weibliche Personen und die haben meistens vor allem ästhetische Probleme mit der Thematik, sage ich mal.
Ja, kann man alles nachvollziehen.
Andererseits muss ich sagen, da saßen dann Leute auf dem Zaun, so, wo ich mir dachte, Alter, ey, der war 2006 8 Jahre alt und jetzt ist er irgendwie tätowiert und hat da immer ein Fitnessstudio, also öfter als ich zumindest.
Okay, ja, guck mal, so geht die Zeit vorbei, Jörn, ne?
Ja.
Ja. Okay, was ich ein bisschen merkwürdig fand, also nicht, dass ich mich daran großartig stören würde, sage ich mal, aber so 10 Minuten vor Anpfiff, relativ laut, scheiß St. Pauli, fand ich überhaupt nicht angemessen bei dem Spiel, weil das irgendwie alles so entspannt und locker war irgendwie. Ist jetzt, also musst du auch nicht beantworten. Ich fand es halt nur wirklich merkwürdig irgendwie, weil es war so unangemessen, fand ich es in dem Augenblick.
Ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Keine Ahnung, es kann sein, dass da irgendwie St. Pauli kam und da als Reaktion Scheiß St. Pauli. Mir ist es zumindest positiv aufgefallen, dass es nur einmal war. Also
ja.
So standardmäßig abgehakt.
Okay, gut. Ich hab,
also das war meine Wahrnehmung, dass es tatsächlich nur ein einziges Mal war. So nach dem Motto, das muss man einmal machen am Millerntor, dann ist es abgehakt. Was mir tatsächlich positiv aufgefallen ist in der Halbzeit, da hat ja die U19 des FC St. Pauli mit dem Hanau-Banner quasi vor der Gästekurve angefangen und da wurde auch groß applaudiert.
Okay, und genau. Können wir einmal vorziehen, hatte ich natürlich für die Halbzeitpause gedacht. Also die U19 ist mit dem großen Banner U19 fordert Gerechtigkeit für die Opfer von Hanau einmal durchs Stadion gegangen, hat mich sehr berührt und fand ich toll. Das sind so Themen, die immer mal wieder aufploppen, vor allen Dingen im Februar, als das war, aber dass man einfach auch mal so mal ein Statement setzt und sagt, das darf nicht vergessen werden und da muss Gerechtigkeit gefordert werden, fand ich super irgendwie.
Ja, also ich auch, habe ich natürlich auch lautstark unterstützt und applaudiert. Das war eine schöne Aktion, auf jeden Fall.
Ja, ist jetzt ein bisschen schwierig, wieder zum Spiel zu kommen. Aber vielleicht kommen wir mal zum Spiel. Wer auf jeden Fall mehr anhatte, waren unsere Spieler. Und zwar hatten die auch gleich das direkt neue Trikot angehabt. Wenn man das jetzt nicht unbedingt weiß, merkt man es vielleicht gar nicht. Also wenn man sich nicht mit St. Pauli so unbedingt auskennt. Ich musste auch mehrmals hingucken. Ich bin da relativ, wie soll ich sagen, wertefrei in der Beurteilung von neuen Trikots. Ich find's okay und gut. Ich weiß gar nicht, ob du es richtig wahrgenommen hast.
Ja, doch. Also weil ich finde, die Diskrepanz war halt schon da, weil letzte Saison oder jetzt in der abgelaufenen Saison haben sie ja so ein bisschen wie Training teilweise ausgesehen, weil es ja nur so 2 Brauntöne waren. Ich meine, man sieht den weißen Kragen dann schon. Und ich mag Trikots von daher generell. Ja,
das ist schon eine schöne Absetzung, finde ich, mit dem weißen Rand oben. Ne?
Ja.
Ja. Okay. Ja, kommen wir zum Spiel. Bei uns gab es eine Änderung. Bei uns ist Conor Metcalf in die erste Elf reingerutscht, nachdem Dabo Afolayan sich eine mittelmäßig gute gelb-rote Karte in Kiel abgeholt hat. Bei euch gab es, glaube ich, 2 Änderungen, ne?
Also auf jeden Fall hat Lucas Cueto gespielt.
Genau.
Und war außen noch irgendwie was neu? Ich habe nur drauf geachtet, ob Eiche irgendwie was in dem Sinn ändert und Gordon, ich glaube, das war tatsächlich aber auch wegen dem Personal so, der hat nochmal gespielt, Lucas Cueto hat gespielt, das war auf jeden Fall so ein Abschiedsspiel für ihn.
Ja, ihr hattet ja auch Probleme im Mittelfeld halt so, da genügend Leute zusammenzubekommen, wenn ich das richtig mitgekriegt habe.
Und ich weiß nicht, war diesmal Jung für Heise, Jung für Tiede am Start, ich weiß gar nicht, wer gegen Lautern da gespielt hat.
Ja, also da gab es ja eine 5. und eine 10. gelbe Karte, deswegen musste bei euch zweimal getauscht werden.
Gucken wir mal, ja. Auf jeden Fall, ich fand's, Was ich bemerkenswert fand, dass, und das hat Christian Eichner dann auch irgendwie nach der, auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, ich finde halt schon, dass man bei der Startelf von St. Pauli gemerkt hat, dass Hürzler das durchaus nochmal ambitioniert angehen will, der KSC sicherlich auch. Aber ich fand halt, dass und Eiche hat halt vor allem gesagt, also es war so ein bisschen schon das erste Testspiel der neuen Saison. Er hatte wohl der Mannschaft die Marschrichtung vorgegeben, mal zu schauen, wie ein Spiel läuft, wenn der Ball nicht so oft in den eigenen Reihen ist.
Ist mir auch total aufgefallen bei
euch. Ich glaube, das hat wunderbar geklappt.
Ja, genau. Also St. Pauli hatte nachher 65% Ballbesitz zum Schluss, was für St. Pauli nicht ungewöhnlich ist. Aber wenn man bedenkt, dass ihr ja auch sehr den Ball haben wollt normalerweise, also bis zu diesem Spiel, war das schon was anderes. Aber ich war auch wirklich überrascht. Also ihr habt das auch sehr ernst genommen, fand ich, das Spiel, weil ihr hinten halt so super kompakt standet und wir halt immer irgendwelche Lösungen finden mussten, die wir dann nur bedingt gefunden haben, finde ich.
Genau. Und also irgendwie, es war so eine komische Mischung, weil ich fand den Auftritt durchaus dominant von St. Pauli, was Ballbesitz und das Spielerische bis zum Strafraum anging. Aber ich finde dann schon, dass so bis auf die Metcalf-Chance, wo er den Pfosten trifft, es dann doch eigentlich am Strafraum zu Ende war. Und ich glaube aber auch, wenn der erste Ball von Metcalf direkt reingeht, dann könnte es halt auch so eine klare Rutsche werden. Also
Dann hätte es auch so ein lockeres 3-0 werden können. Dann wäre es so zwar auch Sommerkick gewesen, aber wir hätten uns wahrscheinlich einfacher getan, weil ihr dann auch ein bisschen hätten nachher öffnen müssen, vermutlich.
Ja, genau. Und was man halt trotz allem gesehen hat, eigentlich von Anfang an, war quasi das, was ein KSC so ausgemacht hat, diese Umschaltmomente und diese unfassbare Effizienz. Also Effizienz, dass jeder weiß, wenn man den Ball bekommt, wohin er zu laufen hat. Und ich finde, da gab es speziell in der ersten Halbzeit vorm Schleusener-Tor schon drei Situationen, wo das angedeutet wurde. Ja. Also einmal den langen Ball auf Kaufmann, wo er versucht, Jensen zu finden und der den nicht richtig annehmen kann. Dann halt auch die Situation, wo Jensen zum Abschluss kommt und sich der Saliakas wirklich überragend noch reinschmeißt in den Ball. Ja, und einmal, wo Schleusener über links durchbricht und quasi versucht, aus dem spitzen Winkel den so reinzuhebeln, anstatt raus zum Elfmeterpunkt zu legen. Und beim Tor selbst vom 0-1 nach auch überragend vom Gersi gehalten gegen Metz, da noch in der Situation davor, die dann zum Eckball vorm Tor geführt hat, hat Schleusener nach dem Spiel auch gesagt gegenüber der Karlsruher Presse, dass er es irgendwie gar nicht glauben konnte. Und das hat man tatsächlich von hinten, von der Nordkurve total gesehen, dass Schleusener erst so einen Moment zögert bei der Ballannahme und dann checkt, ey, da ist ja gar keiner mehr. Und dann zwar quasi loszieht und dann...
Und dann wollte ihn eigentlich auch noch Vasil irritieren, indem er eigentlich hinfällt, weil er ausrutscht. Hat aber auch nicht irgendwie geholfen, ne?
Ja, und dann hat Schleusener gesagt, okay, wenn das so ist, muss ihn wohl reinmachen.
Ja, genau.
Ich habe gerade nochmal geguckt, weil ich mir nicht sicher war. Choi hat gefehlt, verletzungsbedingt. Choi war gegen Lautern in der Startelf und wurde ersetzt durch Cueto.
Ja.
Ja, der hat es am Sprunggelenk gehabt irgendwie.
Über den können wir vielleicht nachher nochmal reden, wenn wir mal einen Blick auf die neue Saison werfen.
Ja.
Ja, da sind wir auch schon bei allen sozusagen Sachen, die in der ersten Halbzeit passiert sind, würde ich fast behaupten. Also eigentlich hat sich das ja alles nachher so um die 45. konzentriert, mal abgesehen auch von dem Schuss von Metcalf gegen den Pfosten. Genau, also diese Chance mit der Flanke rein, Metz irgendwie, ja, leider nicht platziert genug mit dem Kopf, weil ich hätte mich sehr gefreut, dass er vielleicht nochmal im letzten Spiel auch nochmal ein Tor macht. Also das heißt im letzten Spiel, gerade wurde ja verkündet, hier über Millanton auch, dass Carol Metz, dass die Kaufoption gezogen worden ist. Also er wird auch nächste Hinrunde und Rückrunde dann auch die Möglichkeit haben, irgendwie mal ein Tor zu schießen, per Kopfball vielleicht, genau.
Ja. Und grundsätzlich vielleicht noch ein Wort zur ersten Halbzeit. Ich fand dann trotz aller Dominanz und Ballbesitz und Versuchen und Machen, fand ich es dann schon teilweise, gab es da schon Phasen, wo das Spiel so gewisse Längen hatte. Also zum Beispiel 7. Spielminute, das ist mir extrem in Erinnerung geblieben, dass Lucas Cueto irgendwie da eine Minute seinen Schuh binden kann und Pacarada wartet auf ihn. Und Jakov Medic hat sich zwischendurch auch mal an den Mittelkreis gestellt und erstmal Fuß auf den Ball. Also es war schon teilweise... Hat schon so ein bisschen die Richtung vorgegeben, Richtung zweiter Halbzeit, sage ich mal.
Ja, hatten auch alle, weiß nicht. Naja gut, es ging ja noch um was, das hatten wir ja im VDS gesprochen, uns vor dem Gate, ne? Also ihr euren 7. Platz habt ihr verteidigt, ihr leider nicht, muss man jetzt leider ja schon mal konstatieren, dass Düsseldorf uns ganz doof überholt hat. Das heißt doof. Die haben uns überholt und haben einfach nur gleiche Punktzahl und Tordifferenz plus 1 halt mehr. Ja. Das ist natürlich wirklich schade jetzt so, also wenn man diese Kategorie zieht oder sich anguckt, ist das wirklich doof. Aber ganz generell hat dieses Spiel, ist es mit dem 1-1 auch, finde ich, völlig okay gelaufen. So, und alle wollten da möglichst, glaube ich, ohne Verletzung raus. Und dann gab es ja auch nochmal vom Schiri eine angeordnete Trinkpause in der zweiten Halbzeit. Aber bevor wir zu der kommen, Ding Dong, Werbung. Das gesamte VDS-NDS-Team möchte den heutigen Werbeblock dafür nutzen, um uns bei unserem Werbepartner, die Kehrwieder Kreativbrauerei, für die abgelaufene Saison zu bedanken. Ihr habt uns wieder durch die gesamte Saison begleitet und wir hatten die Möglichkeit, uns bei jedem unserer GesprächspartnerInnen mit einem Sechserträger leckerem Kehrwieder-Bier zu bedanken. Das kommt immer super an und wir bekommen darauf immer viel positives Feedback. Ihr habt dieses Jahr 10 Jahre Prototyp gefeiert und den ein oder anderen nationalen und internationalen Preis für eure tollen Biere gewonnen. Und wir haben gemeinsam in der Winterpause wieder ein tolles Online-Tasting mit den Millerton Leser und HörerInnen durchführen können. Nicht zuletzt hatten wir ein tolles Tasting bei unserer Weihnachtsfeier zusammen mit dem gesamten Millerton-Team. Vielen Dank dafür und wir freuen uns schon auf die kommende Saison. Alle Kehrwieder-Biere mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kehrwieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung, Ende. Vielleicht, ja, die zweite Halbzeit. Irvine musste raus. Da war mir gerade überhaupt erstmal nicht klar, warum. Ich dachte, es wäre eher so eine Sache, na gut, letztes Saisonspiel, Arimu nochmal, weil er halt auch ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft ist. Aber wir wissen ja mittlerweile, dass das gar nicht so ist, sondern dass er sich eine Wadenverletzung zugezogen hat. Aktuell wissen wir noch nicht mehr. Ich hoffe, das ist jetzt nichts Ernstes bei ihm.
Und dann bekommt er im Knust auch noch seine Tasche geklaut.
Ja, habe ich auch gesehen bei Stefan Grünfeld irgendwie.
Bei der After-Show-Party.
Ja, und wir haben das, glaube ich, auch irgendwie nochmal retweetet. Genau, Er hatte wohl mehrere Taschen dabei und zwei von denen wurden irgendwie, hoffen wir mal, aus Versehen mitgenommen und werden direkt wiedergebracht. Aber unter anderem auch mit einem signierten Trikot von allen Spielern für eine Benefits-Geschichte. Ist natürlich sehr doof. Ja, zweite Halbzeit. Also ich finde ja generell, ihr hattet echt so eure Chancen in der ersten Halbzeit, in der zweiten habt ihr euch relativ zurückgezogen auch so, ne? Das war dann so wirklich ein Verteidigen tatsächlich.
Ja.
Ja, hat das dann auch eigentlich soweit ganz gut geklappt. Also das war ja, was ich vorhin meinte auch. Also ich fand, ihr stand super kompakt, bis auf natürlich diese eine Szene, die zum 1-1 führt, die jetzt aber, ja, wo man jetzt auch sagt, das ist jetzt eigentlich nicht so ein richtig rausgespieltes Tor, kann man nicht sagen, ne? Also es gab sogar Leute, die davon sprachen, dass es ein Abstauber wäre von Paccarada. Das würde ich wiederum nicht sagen, weil also dafür war das schon zu sehr gut gemacht von ihm, wie er den Ball oder wie er den Fuß über den Ball rollen lässt, sich den Ball vorzieht und dann quasi dann auch irgendwie rechts ins Tor schießt. Das ist jetzt kein Abstauber oder sowas, würde ich sagen.
Nö, aber ja, definitiv nicht. Aber er nutzt dann quasi mit einem feinen Abschluss mehr oder weniger das Chaos, das da entstanden ist durch diese Ping-Pong-Sachen. Das waren ja so 3 oder 4 Klärungsversuche irgendwie. Ja, und ja, genau. Und ich glaube, so mit diesem 1-1 war das Spiel in dem Sinn entschieden, weil dann speziell in der letzten halben Stunde, fand ich, ging es dann schon so ein bisschen los mit Spieler nochmal Spielzeit geben, den Packer dann in der 80. Also spätestens in der 80. Minute war es dann vorbei, als Paccarada runterging. Das war ja so ein emotionales Highlight im Stadion, die Auswirkung.
Oh ja, also jetzt nicht nur für ihn, wie er hinterher gesagt hat, sondern für uns alle, glaube ich. Also das ist natürlich schon, wenn der Kapitän geht und nach 3 Jahren, und er hat echt immer über 30 Spiele gemacht in den 3 Jahren, was ja auch für seine Qualität spricht, und da ja auch kein Groll oder so ist, sondern er macht nochmal den nächsten Schritt so in die erste Liga, bevor es zu spät ist, würde ich sagen. Und ich glaube, das gönnen wir ihm auch alle. Genau. Insofern.
Und ich finde halt, bei beiden hat man so ein Stück weit, finde ich, gemerkt, so, deshalb würde ich die zweite Halbzeit auch nicht so unbedingt überbewerten, dass es so dass der zweite Anzug nicht ganz so perfekt passt wie der erste Anzug. Weil ja dann quasi entscheidende Spieler ausgewechselt wurden. Irvine musste verletzungsbedingt raus bei St. Pauli. Dann ist noch Paccarada dazugekommen und so weiter und so fort. Bei St. Pauli mit Schleusner und Kaufmann, die haben natürlich eingespielte Laufwege. Als die dann draußen waren, war klar, dass es wahrscheinlich jetzt eher kein Spektakel mehr in dem Sinn gibt, dass da noch eine Mannschaft so richtig mit letztem Willen auf den Sieg geht.
Ja, aber ich fand es trotzdem schön. Also Hürzler hat ja immer wieder gesagt, ne, er will es bis zum Schluss durchziehen und ordentlich, und er will die Ergebnisse haben und jeder soll alles geben. dann ist es auch, finde ich, nicht ganz normal, nochmal Matanovic und Zander einzuwechseln. Umso toller finde ich das eigentlich, dass er das getan hat, weil es angemessen ist, finde ich, bei den beiden. Ich finde sogar bei Zander noch mehr. Gut, Matanovic ist halt so lange im Verein auch, aber bei Zander eigentlich noch mehr, weil er wirklich auch 6 Jahre da war und ja eigentlich auch immer viel gespielt hat und ein richtig guter Typ ist, was man ja auch nochmal nachher in der Ansprache nach dem Spiel bei der Verabschiedung nachher gesehen hat. Ne?
Ja, das stimmt. Ich fand nur so ein bisschen komisch, fand ich auch so ein bisschen, dass der Schiedsrichter dann irgendwie die gelben Karten gefunden hat, so ab der 75. Spielminute.
Ja, sehr kleinlich. Also,
das war dann so irgendwie, okay.
Ja, war irgendwie so, mein Lieblingswort heute Abend, nicht angemessen.
Ja, irgendwie. Und ich weiß auch nicht, was mit der Linienrichterin ist, ob die im Männerfußball oder im Herrenbereich aufhört. Weil Katrin Rafalski, die hat gewunken auf der Seite der Haupttribüne, die wurde auch kurz nach Abpfiff von allen geherzt, so richtig. Also vom Hauptschiedsrichter Patrick Alt, aber auch von Gordon und von den College-Spielern. Da gab es innige Umarmungen. Keine Ahnung, ob das jetzt einfach nur Saisonende war und geschafft und so weiter. Aber das ist mir auch aufgefallen, bevor es dann irgendwie...
Mir ist nichts Näheres bekannt eigentlich so.
Ne, ich habe es auch gegoogelt, habe dazu tatsächlich auch nichts gefunden.
Okay. Wie gesagt, wir hatten dann nochmal eine Getränkepause. Wichtig fand ich, Matanovic kam rein in der zweiten und Zander. Aber auch natürlich dann diese Packerade-Auswechslung mit diesem You Never Walk Alone und so. Er hat auch eine wunderschöne Instagram-Story gemacht, so mit den ganzen Bildern und als Abschluss nochmal ein Video, wo jemand Zwiebeln schneidet. Das ist ein ganz passender Abschlusspost gewesen, so für ihn und genau. Ja. Ansonsten gab es dann halt, da muss ich aber sagen, rede ich jetzt über eine Sache, die ich nicht mitbekommen habe, weil ich direkt nach dem Spiel zu einem Konzert musste. Deswegen kenne ich jetzt diese Verabschiedung auch nur aus Zweiterzählungen, aber natürlich nochmal der Form halber, also verabschiedet wurden Lead Pagarada, sagten wir schon, geht zum ersten FC Köln. Igor Matanovic geht zu Frankfurt, von denen er ja auch schon in den letzten 2 Jahren an uns ausgeliehen war. Franz Roggo geht zu BVB, U23, Christopher Avevor. Da tut's mir auch richtig mega leid, irgendwie, was der in den letzten 3 Jahren erlebt hat mit seiner ganzen Verletzungshistorie. War immer ein super Typ, war ein guter Kapitän und ja, geht auch, klar. Dennis Marsch war irgendwie auch abzusehen, dass der geht. Janis Wiekow tut mir auch leid, weil er halt eigentlich auch so eine gute Spielanlage hatte und wir dachten immer, Mann, das könnte der zukünftige Mann auf rechts sein. Aber irgendwie auch zu viel mit Verletzungen und ich hoffe, dass er dann einen Verein findet, wo er einfach neu anfangen kann. Und dann, wie gesagt, Luca Zander, der ja 6 Jahre hier war und von dem man immer wieder hört, dass er, wie wichtig er für das Team war und auch in der Kabine für die Ansprache und dieses Zwischenmenschliche. Und ich glaube, der wird auf jeden Fall, wie alle anderen, wahrscheinlich auch fehlen. Genau. Ansonsten hatten wir noch Christoph Heinz Scheller, also Athletiktrainer, es wurde auch verabschiedet. Und Dieter Knecht, jeder kennt ihn in der orangenen oder in einer beigefarbenen Jacke. Der Schiedsrichterbetreuer, der auch immer dann die Auswechslung anzeigt und die Nachspielzeit und so weiter, wurde auch verabschiedet. Genau, weißt du noch sonst was zum Spiel? Ansonsten könnten wir mal so in Richtung auf die kommende Saison gucken, was bei euch so vielleicht passiert.
Ja, also können wir gern machen. Ansonsten fand ich natürlich, das fand ich schon so ein bisschen Gänsehaut. Vielleicht nochmal da kurz drauf eingehen. Also, dass man so ein dramatisches Saisonfinale auf anderen Plätzen so live im Stadion bekommen.
Natürlich, entschuldige bitte, ich habe das Wichtigste vergessen.
Das war richtig großartig.
Ja.
Ist natürlich in dem Sinne ein bisschen doof gewesen, dass so das so reingepfuscht hat in die Verabschiedungen ein Stück weit, aber es war trotzdem ein großartiger Live-Stadion-Moment. Wenn man hat so das erste Ding in der St. Paulianischen Nordkurvenecke tatsächlich gehört. Und es ist dann wie so eine Welle durchs Stadion geschwappt. Ja, und
es ist auch ein Augenblick, den wirst du halt, obwohl der mit uns nichts zu tun hat, immer wieder, den wirst du nicht vergessen. Also ich werde den nicht vergessen wahrscheinlich, weil als dann halt die Ergebnisse durchgesagt worden sind, war das für mich so final. Für andere ja auch, auf anderen Sportplätzen hab ich gehört. Und dachte dann so, ja okay, dann ist das halt so. Und als auf einmal dann dieses so aufbrandete...
Ja, das war so ein bisschen ungeschickt von Dagi, weil also sie hat so ganz leicht und so ganz leise nachgeschoben, so Sandhausen, Regensburg, Heidenheim 2-2 und dann stand jetzt. Also es war nicht klar, dass es noch läuft.
Okay.
So richtig bei der Durchsage, ja. Fand ich.
Ich hab's auch nicht gehört. Also. Und Empfang hatte ich nicht im Stadion, irgendwie alles war überlastet und deswegen, ja, habe ich es wirklich auch erst wie die meisten anderen über dieses Raunen und dieser Jubel und in diesem großartigen Lied für diesen andere, ich wollte gerade sagen Verein, also für dieses Nachbarschaftsding hier auf jeden Fall.
Angestimmt durch den Gästeblock.
Ah ja, schön, ja. Sehr, sehr schön.
Ja, es ist halt so ein bisschen, es war ja tatsächlich das achtjährige Jubiläum des Hinspiels der Relegation beim HSV für uns.
Also ihr habt da natürlich eine ganz eigene Geschichte, die hatte ich schon wieder völlig verdrängt, die sitzt ja auch so tief bei euch, ne?
Wir haben am 28.05.2015 1-1 im Volkspark gespielt. 2015 damals. Und ja, natürlich sind wir aber jetzt im Dilemma, ne? Weil nie mehr erste Liga HSV bedeutet auch, dass der VfB Stuttgart die Klasse hält.
Ja. Aber es würde mich ihr habt recht, verstehe ich. Aber es würde mich auch nicht wundern, der HSV ist ja noch nie aufgestiegen.
Ja, also ja, nee, weil unsere wegen der Rivalität zum
VfB. Ich weiß.
Ja, klar. Also ich persönlich, ich kann da nur für mich sprechen, also ich könnte mir vorstellen, dass man dem VfB auch durchaus Schlechtes wünscht. Aber ich persönlich würde mich über den Klassenerhalt vom HSV durchaus freuen. Wenn der Konsequenzen hat, weil 2015 ist unvergessen, wird unvergessen bleiben.
Ja.
Und ich finde es halt jetzt vor allem nach dem Spiel auch irgendwie bemerkenswert, so dass Bolt jetzt vorschlägt, man solle die Relegation abschaffen und warum denn die Nachspielzeit so lang war und so weiter.
Das kann ganz
und so
überraschend, fort. Ne? Ja. Mhm. Ja. Naja, machen wir da mal einen Deckel drauf, aber trotzdem war das irgendwie auch ein toller Moment. Also der beste Moment an dem Spiel war eigentlich dann die Geschichte, dieses Raunen und dieses Mitbekommen, wie es woanders ausgegangen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich so empfunden.
Ja.
Okay. Ihr, nächste Saison, wir wissen schon mal, dass ein paar wichtige Spieler bei euch gehalten werden, dass Lars Stindl zurückkommt. Wie sieht's denn aus bei euch nächste Saison, Jörn?
Also ich finde, dass das Grundgerüst sehr stabil ist, wobei wir jetzt erstmal im Tor anfangen sollten mit Marius Gersbeck. Da hat sich ja wirklich eine dramatische Geschichte entwickelt, kurz vorm letzten Spieltag, weil die Bild hat eine Ausstiegsklausel bei ihm im Vertrag ausgegraben, dass er für 250.000 Euro Ablöse zur Hertha BSC wechseln kann. Gersbeck ist Berliner.
Ja, ich weiß, da gibt's ja auch... Ihr habt eine Fanfreundschaft mit denen,
genau.
Okay.
Über 40 Jahre, genau. Deshalb, ich glaube, da waren auch sehr viele Herthaner am Start am Sonntag. Aber bei Gersbeck, deshalb hat er eigentlich bei uns auch immer so ein ganz gutes positives Image gehabt, definitiv, weil er quasi vom befreundeten Verein kommt, sage ich mal. Christian Eichner hat quasi ehrlich schockiert darauf reagiert, dass es diese Klausel gibt. Also es war wohl dieser Taskforce, die sich um Spielertransfers kümmert, nicht bekannt.
Jetzt wir erinnern uns an das VDS und die Oliver Kreuzer-Geschichte.
Jetzt gibt es natürlich verschiedene Mutmaßungen, warum das so ist. Also natürlich kann man sich jetzt drüber lustig machen, weil Marius Gersbeck wurde, seitdem er von Hertha für 45.000 Euro verpflichtet wurde, wurde schon zweimal verlängert. Deshalb kann man ja eigentlich irgendwann mal sagen, weil es gab eine Rückkaufoption im ersten Vertrag nach einem Jahr und nach eineinhalb Jahren. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum ist diese Rückkaufoption nie rausgeflogen? Und ich glaube, meine Vermutung ist, oder das Naheliegendste, die einzige Erklärung, die ich habe, natürlich machen sich alle drüber lustiger, hat Oliver Kreuzer bestimmt vergessen. Ich habe eher so die Vermutung, dass der Oliver Kreuzer quasi diese Klausel akzeptiert hat, weil er gedacht hat möglicherweise, dass die eh nie zum Einsatz kommt. Weil
kann ich mir auch gut vorstellen. Also dass Gersbeck das durchgezogen hat, selbst das wollte oder der Berater, weil ihm das so wichtig wäre, dann auch mal zu Hertha zu gehen wahrscheinlich. Ne?
Ja, und weil das halt auch wirklich wahrscheinlich für Hertha nur eine Option ist im Falle eines Abstieges, wo Gersbeck ja dann eine realistische Chance hat zu spielen als Stammkeeper, sage ich mal.
Ja, zack. Hast du die Situation.
Ja, ist günstig und Gersbeck hat, KSC ist ja relativ früh nach Hamburg gefahren, am Donnerstag schon, und Gersbeck hat da am Rande im Training auch irgendwie gesagt, im Endeffekt hat er gesagt, dass er es machen will. Weil sein Sohn wird jetzt 3, kommt ins Kita-Alter, in Berlin hat er Familie, Hertha ist sein Heimatverein, der Kai Bernstein, der aktuelle Präsident dort, setzt ja auch sehr auf die sogenannte auf den Hertha-Weg. Ja. Also ich würde mich nicht wundern, wenn es passiert. Mhm.
Und das heißt, es gibt ein konkretes Angebot, also oder eins, was man über die Medien mitbekommt für Gersbeck von Hertha, oder?
Nee, also die müssen ja nur ihre Rückkaufoption ziehen.
Ach so, okay, also sind jetzt erstmal darauf aufmerksam gemacht worden und jetzt überlegen sie wahrscheinlich.
Oder es war ihnen bekannt oder sie wurden vom Berater aufmerksam gemacht und ich meine, die wollen Geld sparen. Die, wer ist da gerade? Schwolo, glaube ich.
Die müssen richtig
ja,
Geld
und,
sparen, ne?
Und ich meine, die kriegen einen guten Zweitligakeeper für wenig Geld. Und also wäre ich Hertha, würde ich es halt auch machen. Wenn ich die Option hat, würde ich es machen. Und Gersbeck hat, wie gesagt, deutlich angedeutet, dass er es machen wird auch. Er ist ein sehr solider Zweitligakeeper, der auch also eher zu den besseren Zweitligakeepern gehört, würde ich fast sagen. Hat man ja auch mit der Parade gegen Metz gesehen beispielsweise. Ja, aber unterm Strich, es gibt ja Gerüchte um den Dreves, um den Keeper von SV Sandhausen. Und ich sag's mal so, wenn man den holen könnte, würde ich sofort sagen, komm, Gersi, schöne Zeit hier gehabt. Also dafür, dass du quasi als Backup für Benny Uphoff gekommen bist, irgendwann zum Stammkeeper aufgestiegen bist, dann geh nach Berlin zurück, alles okay. Also da bin ich auch nicht sauer oder so. Und wenn man wirklich den Dreves bekommt, zuschlagen.
Ja, so, das Tor, das ist ja, da schlagen ja auch einige zu, jetzt nochmal, um das nochmal kurz aufzunehmen, so Sandhausen und Regensburg, die Absteiger halt. Ja. Ne? Da sind natürlich welche dabei, die kennen die zweite Liga oder kennen die ja alle. Da sind natürlich auch welche dabei, die sehr gut sind, die werden so aufgeteilt in der zweiten Liga in der Regel, ne?
Genau, das hat jetzt, ja, die werden aufgeteilt und Christian Eichner hat es auch relativ klar gesagt im Saisonabschlussinterview mit der Karlsruher Presse, dass man jetzt natürlich, dass es da Dynamiken gibt. Man muss im Endeffekt die Relegation abwarten und dann werden sich ganz viele Sachen, glaube ich, von allein regeln. Was man auf jeden Fall sagen kann, es ist auf jeden Fall Bedarf in der Innenverteidigung. In der Außenverteidigung haben wir uns quasi jetzt noch ein Jahr Zeit gekauft. Da haben wir den Heise und Philipp Heise auf links. Auf rechts haben wir halt Tide und Sebastian Jung, der wurde quasi auch um ein Jahr verlängert, jetzt kurz vorm Spiel bei St. Pauli. Da sind sie gut besetzt, aber das sind natürlich auch schon in die Jahre gekommenen Außenverteidiger in dem ja. Sinn, da muss halt was kommen.
Die brauchen noch ein paar Junge, die einen Dampf machen im Training.
Genau.
Oder also sie sogar überholen dann halt.
Ja, es gäbe zum Beispiel noch die Option, den Daniel Brosinski, der kommt ja auch aus der Karlsruher Jugend ursprünglich, der war ja ganz lange in Mainz, ist ja Bundesliga erfahren, wurde dann im Januar nachverpflichtet auf Außen.
Der war wahrscheinlich vereinslos oder so, tippe ich mal.
Ja, genau. Und der hat sich aber halt am Millerntor jetzt am Sonntag nach 15 Minuten verletzt. Ne? Also da wird man halt auch nochmal ganz genau hingucken. Und da gibt es zumindest Signale wohl aus dem Verein, so was man liest, dass sich da durchaus der Verein von dieser Taskforce eine jüngere Lösung wünscht. Weil sonst könnte man sagen, okay, wir gehen quasi mit zwei Ü30 Außenverteidigern plus Ü30 Backups in die Saison und kümmern uns darum. Innenverteidigung haben wir aktuell mehr oder weniger nur den Marcel Franke und den Christoph Kobalt. Der Rest hat aufgehört oder ist verletzt beziehungsweise war ausgeliehen. Da muss man auf jeden Fall, da ist Handlungsbedarf. Mittelfeld finde ich traditionell gut aufgestellt. Jetzt mit dem Jerome Gondorf, der noch bleibt, Banicek bleibt, der wurde auch verlängert. Paul Nebel, die Leihgabe von Mainz, wurde auch verlängert. Sehr, sehr wichtig. Wichtiger, kreativer, guter Spieler, finde ich. Und dann im Endeffekt gibt es dann nur noch eine Position und die könnte möglicherweise Lars Stindl einnehmen. Und wir werden definitiv was machen müssen auf der 6 und auf der 8. Also Tim Breithaupt, unser Eigengewächs, der wird ziemlich sicher nach Augsburg wechseln für 3 bis 4 Millionen Euro. Das Geld können wir, glaube ich, auch gut brauchen.
Ja, hat hier ein bisschen Handlungsspielraum mit dem Geld wahrscheinlich auch, ne?
Und ich weiß nicht, ob er sich verplappert hat, der Leon Jensen, als Sebastian Jung verlängert wurde. Da hat er quasi das Instagram-Video gemacht für den KSC und hat gesagt, wir sind total froh, dass er bei uns bleibt und wir freuen uns, dass er weiter Teammitglied ist. Und der Leon Jensen ist halt offiziell noch nicht verlängert.
Aber das hörte sich schon so raus, als wenn ja er dann nächste Saison auch damit dabei ist, ne?
Es sieht gut aus und zuletzt war zu lesen, dass er quasi das Angebot vom KSC wohl annehmen wird. Und das ist jetzt auch aufgrund der letzten 10 Spiele extrem wichtig. Der hat von seinen 20 Spielen, die er für uns gemacht hat, quasi 10 jetzt in den letzten 12 Spielen gemacht mit 4 Toren und 2 Vorlagen oder so. Ja. Ist ein guter Mann und der würde mich wundern, wenn er jetzt gehen würde. Bei Choi, den wir ja alle gut kennen, muss man abwarten. Ich glaube,
also er wurde nicht verabschiedet, ne?
Er wurde nicht verabschiedet, aber das ist quasi so eine. Also Leon Jensen wurde nicht verabschiedet, Choi wurde nicht verabschiedet. Dadurch, dass Paul Nebel noch ein Jahr ausgeliehen werden konnte, ist da natürlich jetzt eine Stelle weg im Mittelfeld. Deshalb muss man mal gucken, wie es da aussieht. Ich würde fast tendieren dazu, dass er wahrscheinlich nicht verlängert wird. Weil Kyung hat sich wirklich zu einem sehr guten, soliden Stammspieler in der zweiten Bundesliga bei uns entwickelt. Dessen Vertragsverlängerung war dann auch völlig folgerichtig und auch zu dem Zeitpunkt zurecht. Aber er hat jetzt die letzten 1,5, 2 Jahre auch wieder extrem viel Verletzungspech gehabt. Allein, dass er in Sandhausen irgendwie beim Aufwärmen über den Ball stolpert und auf die Schulter fällt und da dann irgendwie Schlüsselbeinbruch hat und so, das ist echt, also kann man sich eigentlich nicht ausdenken.
Ach, er war das in Sandhausen, ich kenne die Geschichte noch, ich wusste jetzt nur nicht, welcher Verein und welcher Spieler, aber ja, krass. Also
das Problem ist halt jetzt, dass er jetzt wieder verletzt war und sich nicht so richtig zeigen konnte zuletzt und mal schauen. Und Schleusner im Sturm wurde auch verlängert.
Ja, super, super Typ. Also.
Und da haben wir jetzt halt, da haben wir halt jetzt das Ding mit, Mikkel Kaufmann, ja,
das aber ist noch der, so ein bisschen offen so jetzt.
Ne? Ja, aber der wird nicht zu halten sein. Also weil das war mir auch gar nicht so bewusst, aber ist ja eigentlich auch ganz logisch. Der Verein hat zwar eine Kaufoption, aber natürlich muss er mit dem Spieler dann die Bedingungen des Vertrags aushandeln. Und dementsprechend hat dann Mikkel irgendwie eine relativ gute Position, weil da sind 3 oder 4 Bundesliga-Vereine hinterlegt als Interessenten, auch Konkurrenz aus dem Ausland und
wäre der was für uns, wenn FC St. Pauli, Jörn?
Ja, möglicherweise. Könnte ich mir vorstellen. Mhm. Also wenn ihr so einen HSVer ertragt.
Aber hat er das Wappen da mal geküsst, als er da gespielt hat?
Weiß ich nicht.
Ja, dann, wenn er das nicht gemacht hat, könnten wir ihn vielleicht nehmen.
Ja, also ich glaube, aber ja, Kaufmann steht, glaube ich, vor einer schwierigen Entscheidung. Ich glaube nicht, dass es der KSC sein wird, weil es ist auch es wird auch in der Presse quasi geschrieben, dass es schon vor 3-4 Wochen ein Angebot gab. Das hat er entweder abgelehnt oder eben darauf noch nicht reagiert. Und der hat ja jetzt alle Zeit der Welt, der kann sich's ja angucken und tatsächlich verstreicht die Kaufoption des KSC am morgigen 31.05. schon.
Okay, dann ist also, ja schon, also okay. Ja.
Und du weißt ja nicht, was es da für Deals gibt. Es kann ja auch sein, dass der FC Kopenhagen sagt, ey, warte doch noch ein bisschen und du bekommst dann noch ein bisschen was als Abschiedsgeld von dem Erlös, den wir bei dem jemand anderen holen. Weiß man ja nicht.
Naja, klar.
Hat sich super entwickelt. Man muss aber auch ganz klar sagen, das war jetzt diese Halbserie. In der Hinrunde hat er nicht überzeugt. Also von daher mal schauen. Also da brauchen wir auf jeden Fall möglicherweise Ersatz. Ist aber auch nicht ganz klar, weil man ja durchaus man hat sich versucht, besonders breit aufzustellen durch den Abgang von Philipp Hoffmann letzten Sommer. Hat man jetzt irgendwie so verschiedene Werkzeuge in seinem
Werkzeug. Ja gut, das war ja auch immer das Spiel jahrelang auf Hoffmann immer abgestimmt, komplett auf ihn als Stoßstürmer. Ja. Und dass ihr da natürlich, dass es auch andere Spielsysteme mit sich bringt, wenn er nicht mehr da ist, war klar. Und okay, aber man kann durchaus sagen, so wichtige Säulen sind da, so ein paar Fragezeichen gibt das noch, aber gut, Lars Stendel ist weiß jeder, was der für eine Qualität hat, wenn der noch 2-3 Jahre fit bleibt, so, dann kann der auch in der zweiten Liga noch einiges reißen. Insofern,
Also ich würde tatsächlich sagen, im Mittelfeld hast du 5, 6 gute Spieler und die letzten unklaren Positionen, also ab von Gersbeck ist tatsächlich Innenverteidigung der zweite Stürmer. Der Rest steht eigentlich.
Okay.
Deshalb ist mir auch nicht unbedingt bange vor nächster Saison, weil es kommt jetzt keine Mannschaft, mit Elversberg beispielsweise kommt ja jetzt keine Mannschaft hoch, die direkt oben mitspielt. Also die werden ja.
Haben die in der dritten Liga letzte Saison auch gesagt?
Ja, aber ja, okay, wir werden sehen. Wir lassen uns überraschen. Famous last word.
Ja, genau. Okay, gut. Ja, bei uns finde ich es zum ersten Mal so sehr, wie soll ich sagen, fast entspannt irgendwie, weil jeder von uns weiß, dass der Kader halbwegs gut zusammenbleibt. Da sind weniger Fragezeichen, glaube ich, als bei euch. Und das macht schon mal Mut, dass da vor allem, wie sie halt die Rückrunde bestritten haben bei uns, wenn das jetzt nochmal punktuell dann nochmal welche kommen, und zwar vielleicht auf einem anderen Niveau als in der letzten Saison am Anfang, dann glaube ich, werden wir da auch wieder ein bisschen was mitsprechen können nächste Saison.
Ja, also da bin ich bin sehr gespannt. Also sehr schön.
Jörn, deine letzten famous words für heute Abend.
Ja, meine letzten famous words für heute Abend. Ich möchte mich ausdrücklich nochmal bei den Strobos bedanken. Da war ich gewissermaßen auf der Season Closing Party mit quasi in der Wohnung mit einem wunderschönen Blick auf den Hamburger Hafen. Das war wirklich ein ganz toller Abend.
Die Strobos gönnen sich.
Ja, und ich kann ja, wir haben da diverse fränkische Biere probiert, sage ich mal. Aber das möchte ich den Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten. Ich habe mir es extra rausgeschrieben, weil es zu lang ist. Wir sind dann irgendwann gelandet bei, passt auf, einem Bier namens Baking Addiction. Untertitel: Blueberry and Glazed Banana Bread Double Fruited Pudding Sour with Lime.
Ja, hört sich nach einem astrein Pastry Sour an, finde ich. Kann man nichts sagen.
Ich hätte auch astrein in den Kopf.
Ja. Gut. Aber also mich verblüffst du jetzt damit nicht, weil ich auch sowas trinke. Aber schön, ich finde es auch immer wieder faszinierend, genau.
Du bist so ein Connoisseur, das weiß doch jeder.
Das ist ja quasi ein Bierstil, der erst in den letzten Jahren erfunden worden ist und der ja ein Nachtisch nachahmt sozusagen. Ja. Und so schmeckt's dann ja auch, genau.
Ich wollte dir das auf keinen Fall vorenthalten. Ja, es hat geschmeckt. Es hat geschmeckt, als hätte man Bananenbrot einfach mit ein bisschen Milch oder so aufgeschäumt.
Ja, hört sich gut an.
Ja. Gut. Wunderbar. Ich freue mich auch schon auf die nächste Saison.
Schauen wir mal nächste Saison und wir werden auf jeden Fall in einer Liga zusammen spielen. Ja. Und dann auf jeden Fall danke für dich oder an dich schon für dich, an dich für die beiden Folgen, die wir hier gemacht haben. Bei dir ist auch noch Bier auf dem Weg, also das hört nicht auf, ne? Dafür. Da hat Kay wieder noch mal was fertig gemacht und ja. Der Hörerschaft wünsche ich eine schöne Sommerpause, habt eine gute Zeit, bleibt uns gewogen und wir melden uns dann zu gegebener Zeit zurück mit den VDS-NDS-Gesprächen. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss, schöne Sommerpause.